Ja, guten Morgen. Schön bei euch in Langenfeld zu sein. Ich habe den Lobpreis genossen, wobei unser Lobpreis ist ja mehr als nur die 20 Minuten, die wir da machen, sondern alles, was wir tun, ist ja Ehre Gottes und soll ihn groß machen, weil wir haben einen wunderbaren Herrn. Ich möchte euch mitnehmen heute Morgen in ein paar Situationen, die ihr vielleicht nachvollziehen könnt, die ihr vielleicht auch kennt in eurem Alltag. Du sitzt gerade beim Arzt und wartest auf die Diagnose, die er dir gleich geben wird. Oder du hast gerade in deinem Studiengang oder in deiner Schule, Realschule, wo auch immer du da gerade studierst oder Schule machst, deine Prüfung abgelegt und du weißt, jetzt gibt's gleich die Noten, die Verkündigung, wie du das bestanden hast oder nicht bestanden hast. Oder du hast gerade der Liebe deines Lebens einen Antrag gemacht und du wartest auf die Reaktion, die jetzt kommt. Ich weiß, das sind manchmal nur Sekunden dazwischen, aber in all diesen Situationen haben wir wahrscheinlich alle gemeinsam auf diesem gesamten Planeten, alle, die sich Menschen nennen und sind, eine einzige gemeinsame Hoffnung. Du wartest und hoffst auf eine gute Nachricht. Du willst eine gute Nachricht hören. Man sagt ja manchmal so, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das stimmt für die Medien. Das stimmt, wenn du selber nicht betroffen bist. Das stimmt, wenn es einen Dritten betrifft. Aber sobald du selber irgendwie dran nah bist, willst du eine gute Nachricht hören. Ist es so? Also ich liebe gute Nachrichten. Ich liebe gute Nachrichten. Und der Apostel Paulus, der nennt die Botschaft von Jesus Christus eine gute, ja die gute Nachricht. Evangelium, gute Nachricht. Er sagt im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16, ich lese vor, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden oder jedem, der glaubt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich der guten Nachricht nicht. Irgendwie ist dieser erste Satz für mich irritierend. Ich weiß nicht, den kennt vielleicht jeder schon, weil es ein sehr bekannter Bibelvers ist. Und trotzdem ist er irgendwie irritierend. Also ich habe mich schon öfters geschämt in meinem Leben, aber selten für gute Dinge. Also ich habe mich schon geschämt, wenn ich irgendwas Schlechtes gemacht habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich irgendwie daneben geschossen habe, wenn ich eine schlechte Note hatte oder was auch immer. Aber allein die Versuchung zu haben, sich zu schämen, wenn ich etwas Gutes gemacht hatte, hatte ich noch nie. Und Paulus sagt hier, ich schäme mich der guten Nachricht nicht. Warum ist das nötig, das zu sagen? Paulus, was willst du uns damit sagen? Er muss es sagen, weil offensichtlich in dieser guten Nachricht, in diesem Evangelium, in dieser Botschaft, die ja so wunderbar, fantastisch schön ist, trotzdem ein Potenzial drin liegt, dass man sich ihrer schämen kann. Sonst müsste er diese Entscheidung nicht treffen, ich schäme mich dieser guten Nachricht nicht. Es gibt irgendwas an dieser Botschaft, das irgendwie uns Christen manchmal das Gefühl der Scham einredet oder anfällt. Paulus nennt deswegen auch diese gleiche Botschaft im Korintherbrief das Ärgernis des Kreuzes, die Torheit des Evangeliums. Es gibt also in diesem Evangelium tatsächlich ein Element, was uns erst einmal zusammenzucken lässt. Und das hat sich nicht verändert, das ist immer noch so. Die Juden damals haben gesagt, ja, was soll denn das sein? Diese Botschaft von einem gekreuzigten Messias, das passt zu uns. Wir haben etwas ganz anderes erwartet. Ja, selbst die Jünger Jesu haben was ganz anderes erwartet. Die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, irgendwie passte das nicht in ihr Konzept rein. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, als bewusste Entscheidung. Ich kenne diese Situation, vielleicht du nicht, aber ich kenne sie. Ich werde nie vergessen, ich war mit einem Freund von mir und meiner Frau, wir waren zu dritt im Kino und in dem Kino waren wir zu viert insgesamt, also wir waren die absolute Mehrheit. Und das lag jetzt nicht an dem Film, dass der so schlecht war, sondern, keine Ahnung, war ja schön im leeren Saal zu dritt mit einer fremden Person. Und wir haben gleich nach diesem Kinofilm haben wir diese vierte Person angesprochen. Das war am Samstag und tatsächlich, die kommt am Sonntag in die Gemeinde. Was für ein Volltreffer. Da sprichst du jemand einmal an und gleich am nächsten Sonntag ist die Person in der Gemeinde. Jetzt kam die Predigt und ich weiß, wie ich in so eine Situation reingehe. Wenn ich einen Freund oder Nichtchristen, irgendjemand in die Gemeinde reinkriege, dann hoffe ich, dass dieser Gottesdienst so perfekt wie möglich ist. Kennt ihr das? Sonst ist dir alles recht egal, aber wenn dein Bekannter dabei ist, dann ist es dir plötzlich nicht mehr egal. Und dann kam die Predigt und ich fand die Predigt grottenschlecht. Ich fand die furchtbar. Ich habe gelitten. Ich bin gestorben in diesem Gottesdienst. Ich saß da und dachte, oh nein, jetzt hast du dich gerade mal eingeladen und jetzt kommt so eine Predigt. Das darf nicht wahr sein. Ich habe die ganze Predigt mir nur einen Gedanken gemacht. Wie biegst du das wieder gerade? Ich habe richtige Kriegsstrategien ausgedacht, um diese Schlacht nochmals zu gewinnen. Nach dem Gottesdienst ich direkt auf diese junge Frau zu und wollte so richtig jetzt mal nochmal sagen, ja, das ist nicht immer so. Und ich kam gar nicht dazu, meine Gedanken auszuführen. Ich sah die Tränen in ihren Augen. Irgendwas war passiert in ihr. Es brach aus ihrer, sowas hat sie noch nie erlebt. Und ich so, waren wir im gleichen Gottesdienst? Ich habe sofort meinen Rückwärtsgang wieder reingesetzt und Rückzug, so nach dem Motto, das musst du doch anders machen. Irgendwas war passiert. Auf dem Heimweg haben Johanna und ich darüber gesprochen und ich dachte, habe ihr dann so gesagt, manchmal sind wir alten Hasen zu sehr auf die äußere Form fixiert. Gestern habe ich sehr stark betont, wie wichtig das ist, das Evangelium von seiner äußeren Form der Gesellschaft relevant zu verpacken. Heute möchte ich den Gegenpol dazu setzen. Es gibt auch eine Verkomplizierung, dass wir manchmal denken, das muss so perfekt sein. Der Inhalt ist immer noch das Entscheidendste. Diese Frau saß im Gottesdienst und ich fand die Predigt schrecklich, aber der Heilige Geist war da und das Evangelium in seiner Einfachheit hat diese Frau bam angerührt. Und dann kam sie auf mich zu. Ich hatte alles von äußeren Faktoren beurteilt und das Evangelium hat sie trotzdem angerührt. Ich habe mich des Evangeliums geschämt, meiner Gemeinde geschämt, der Predigt geschämt und das Evangelium hat trotzdem gewirkt. Halleluja! Und ich möchte euch heute Morgen diesen einen Gedanken mitgeben. Das ist nicht viel, das ist eine total einfache Predigt. Aber diesen einfachen Gedanken des Apostel Paulus. Er entscheidet sich immer wieder neu. Und er war ein alter Hase, als er den Römerbrief schrieb. Da war er schon so weit, dass er den ganzen östlichen Teil schon abgearbeitet hat und seine Perspektive Richtung Westen richtete. Das war der Grund, warum er den Römerbrief schrieb. Er wollte Spanien erreichen und er suchte eine neue Missionsstation, mit der er die Antiochien sozusagen ersetzen sollte und die römische Gemeinde sollte die Basis sein. Also das war kein Anfänger, das war einer, der wirklich im Sattel saß, der wusste, wovon er redet. Und er sagt trotzdem, ich schäme mich nicht. Er musste sich bewusst entscheiden, diesem Evangelium neu Glauben zu schenken. Neu zu sagen, ich will mich nicht an diesen Faktoren aufhalten lassen. Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ich bin eigentlich ein eher emotionaler Typ. Und wenn ich von der Predigt, von einem Dienstreise, und ich mache das ziemlich viel, nach Hause komme, die Gedanken auf der Heimfahrt, die sind nicht immer nur jubeln und jauchzend und so weiter, sondern da geht es bei mir im Kopf rum und ich sage, Jesus, war das gut? Habe ich das richtig gemacht? Wie kam das an? Und so weiter. Und je nach Gefühlslage kann das sehr von im Keller unten bis zu Himmel hoch jauchzend sein. Also, ich muss mich dann immer wieder neu entscheiden und sagen, Jesus, ich habe deine Botschaft weitergegeben und was du damit machst, das ist deine Sache. Das ändert nichts daran, dass ich mich vorbereite, dass ich Mühe mache und so weiter. Das gehört dazu. Aber ich möchte den Fokus auf diesen Inhalt legen. Der Rahmen ist nicht so entscheidend wie der Inhalt. Also ich krieg lieber ein tolles Geschenk mit einem schlechten Verschenkpapier als ein schlechtes Geschenk Hammer eingepackt. Also manche Blume, die du da kriegst, ist ja so kunstvoll eingepackt. Danach kriegst du da so ein mickriges Ding da. Und jemand anders kommt ohne Verpackung, schenkt dir einfach eine tolle Blume. Da ziehe ich die tolle Blume vor. Also wenn ich wählen muss, dann wähle ich den Inhalt. und nicht die Verpackung. Ich muss ja nicht wählen, aber ich will den Fokus neu auf diesen Inhalt legen. Es gibt dieses Uncoole am Evangelium, dieses Kreuz, dieses scheinbar Peinliche. Wie kann... Wo ist es? Hier. Ja, hier ist es. Okay, also dieses Kreuz. Wie kann dieses Kreuz die Hoffnung der Welt sein? Wie kann ein Gekreuzigter, was eigentlich ein Krimineller war, der verurteilt wurde, plötzlich die beste Nachricht sein? Das ist paradox. Aber wer sie erlebt hat, der weiß, dass es stimmt. Der weiß, dass es stimmt. Wer es erlebt hat, der weiß, das ist wirklich so. Diese Kraft ist real, sie verändert Menschenleben, sie schafft Hoffnung, da wo Hoffnungslosigkeit ist, sie schenkt Perspektive, sie kann Menschen retten, Halleluja. Und wenn du gerettet bist, dann weißt du, dass du gerettet bist, weil du vorher verloren warst. Wenn du mal in Seenot warst, wenn du mal krank warst, wenn du mal auf verlorenen Posten warst und du wurdest gerettet, dann weißt du, dass du gerettet bist. Dieses Gefühl ist einfach stark. Es ist fantastisch. Ich schäme mich nicht. Nun ist diese Entscheidung nicht einfach so da von Paulus. Er sagt nicht, ich schäme mich nicht, weil ich halt so ein cooler Typ bin, weil ich alles andere mir egal ist. Ich bin so ein... Es gibt ja so Typen, die gehen immer gerade durchs Leben. Also es scheint, als ob nichts an denen irgendwie anhaftet. Die sind immer straight. Aber der Paulus war vielleicht auch so einer, aber das ist nicht der Grund, warum er sich nicht schämt. Er sagt, denn ist ein Einstieg in eine Begründung, die er jetzt gibt, warum er sich nicht des Evangeliums schämt. Denn es ist Gottes Kraft. Denn es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Er sagt nicht, denn ich bin ein guter Prediger, denn unsere Gemeinde ist cool, denn die römische Gemeinde oder was auch immer. Er sagt, er richtet den Blick auf das absolut Zentrale und Wesentliche. Es ist Gottes Kraft. Halleluja. Das Evangelium ist nicht, was ich bringe. Das Evangelium ist nicht, wie du es verpackst. Das Evangelium ist noch nicht einmal, wie wir unseren Gottesdienst feiern. Es ist im Zentrum Gottes Kraft. Halleluja. Gott hat gehandelt. Gott hat Initiative ergriffen. Gott hat sich in Bewegung gesetzt. Gott hat gesagt, ich werde diese Welt retten. Er ist derjenige, der Aktion nimmt. Und wenn Gott was macht, dann macht das richtig. Wenn Gott was macht, dann macht das mit all seiner Weisheit und all seiner Macht und all seiner Allwissenheit. Er setzt sich in Gang und sagt, ich will etwas verändern. Es ist Gottes Kraft. Es ist nicht unsere. Es ist nicht unser Handeln. Es ist nicht meine Predigt. Es ist nicht dein Zeugnis nebenan bei deinem Nachbarn. Es ist gar nicht so sehr du. Es ist sein Handeln. Deswegen schämt er sich des Evangeliums nicht. Würde er einen Fokus auf sein Leben, auf sein Handeln, auf seine Dimension setzen, glaube ich schon, dass er oft das Potenzial gehabt hätte, selbst der große Apostel Paulus, sich zu schämen. Man denke nur an den Konflikt, den er mit Barnabas hatte über Markus. Das war nicht so dolle, was er da geleistet hat. Also er hat nicht vollkommen gehandelt, aber vollkommen war die Botschaft, die er brachte. Gott hat gehandelt und Gott hat nicht nur gehandelt. Er sagt nicht, das Evangelium war Gottes Kraft. Er sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft. Es war Gottes Handeln, es ist Gottes Handeln und es wird Gottes Handeln sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist Gottes Kraft. Wir haben so oft den Blick auf das, wie wir dastehen. Wie habe ich die Botschaft rübergebracht? Habe ich so rübergebracht, dass der anders versteht? Das sind vielleicht auch gute Fragen, die wir uns stellen, weil wir wachsen können, weil wir uns korrigieren können und so weiter. Ich möchte heute dir aber mal zusprechen, das ist alles sekundär. Primär ist, dass du es einfach weitergibst. Einfach weitergibst, weil es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft so stark, dass es nicht nur manchmal wirkt, es ist immer Gottes Kraft. Selbst dann, wenn du es nicht wahrnimmst, selbst dann, wenn du nichts siehst, selbst dann, wenn du nicht die Ergebnisse sofort siehst, es bleibt Gottes Kraft. Und davon könnte ich jetzt hunderte von Beispielen erzählen. Ich werde nur zwei rauspicken. Ein Beispiel von meinem Kollegen und Freund Bernd Scheven, der hier in Wuppertal seine Ausbildung gemacht hat. Und ein junger Mann, dem hilft er, als der ein krummes Ding gedreht hat. Hat irgendwas in der Firma mitgehen lassen und er als ausgebildeter Mitarbeiter in der Firma hilft ihn und davor oder bewahrt ihn davor, dass er nicht gekündigt wird. Hat ihm natürlich viel von Jesus erzählt und der bekehrte sich aber nicht. Der hat das Evangelium gehört, was Gottes Kraft ist. Und dann ging Bernd irgendwann weg nach Afrika, 10 Jahre Missionsarbeit in Afrika, kam zurück, war dann Pastor in Wuppertal und die Geschichte ist 30 Jahre her. Irgendwann nach einem Sonntagmorgen, er hatte gepredigt, ist er montags zu Hause, klingelt sein Telefon. Und wer ist dran? Dieser alte Auszubildende von da vor 30 Jahren. Das heißt, ich bin der und der, kennst du mich noch?
Nee.
Ja, ich war in der gleichen Firma wie du. Und jetzt O-Ton, ich bin derjenige, dem du den Arsch gerettet hast. Ach ja, dann klingelte es plötzlich. Da weißt du, wie mein Leben verlief, so und so. Aber jetzt war ich total in der Krise. Meine Familie ist kaputt. Ich bin pleite, insolvent gegangen und. Und ich war eigentlich am Ende meines Lebens. Und auf dem Weg sah ich eine katholische Kirche und bin in diese katholische Kirche reingegangen. Ich habe nichts verstanden. Aber während ich in diesem Gottesdienst, in dieser Messe saß, kamst du wieder zurück. 30 Jahre, das, was du mir damals gesagt hast, kam zurück in mein Herz. Ich bin nach Hause gegangen, habe gegoogelt Bernd Scheven und habe deine Predigt gesehen. Und ich habe mich gestern in meinem Wohnzimmer hingekniet und habe diesen Jesus Christus angenommen. Halleluja! Es ist Gottes Kraft! 30 Jahre her ist diese Botschaft das erste Mal rein und 30 Jahre später ist sie explodiert. Ist wie eine Haftmine. Du weißt nicht, wann sie hochgeht, aber sie geht hoch. Du musst sie aber anbringen. Es ist Gottes Kraft. Es verändert, ob du es momentan wahrnimmst oder nicht. Liebe Eltern, die du deinen Kindern das Evangelium vorgelebt hast und in ihr Herz investiert hast, vielleicht siehst du momentan noch nicht, glaube an die Kraft dieses Evangeliums. Es wird hochgehen. Es wird aufgehen. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Lieber Ehepartner, der du schon lange für deinen Ehepartner betest und sagst, Herr Jesus, rette meine Frau oder rette meinen Ehemann. Lebe es vor. Bringe das Evangelium. Lebe es. Sag es ihm. Erkläre es ihm. Aber vor allen Dingen glaube daran, dass es Gottes Kraft ist. Und schäme dich dieser Botschaft nicht. Es wird irgendwann aufgehen. Es ist Gottes Kraft. Das kannst du nicht nur logisch erklären. Das kannst du vielleicht gar nicht logisch erklären. Reinhard Bonnke zitiert in seinem Buch oder erzählt in seiner Biografie einen Abschnitt, den finde ich sehr beeindruckend. Ich will den kurz vorlesen. Da sagt er, entschuldigen Sie, ich muss jetzt gehen. Man hat mich soeben vorgestellt und mir das Mikrofon übergeben. Jetzt gilt's. Ich stehe auf und spüre, wie das Feuer, das ich seit Jahrzehnten in meinem Innern fühle, geradezu aus mir herausdrängt. In den letzten Augenblicken, bevor mein Mund dazu gebraucht wird, die großen Taten Gottes zu verkündigen, umhüllt mich ein heiliges Schweigen. In Demut und Ehrerbietung hebe ich meinen Blick zum Himmel empor. In der Luft über mir empfinde ich die Anwesenheit einer gigantischen, unsichtbaren Versammlung, vor der die beinahe 700.000 Nigerianer vor mir, die gespannt auf meine Worte warten, geradezu verblassen. Ich meine die himmlische Wolke von Zeugen, jene unzählbare Schar, auf deren Schultern ich getragen werde. Aus dieser himmlischen Menge tritt vor meinem geistigen Auge ein Mann hervor. Es ist ein amerikanischer Evangelist, der lange vor mir lebte. Ich kenne ihn nur aus Erzählungen anderer. In gewisser Weise ist er diesen Nigerianern vergleichbar. Er wird übersehen und vergessen, außer vom Himmel. Während seines Lebens säte er in aller Schwachheit den Samen des Wortes Gottes aus. Doch heute Abend wird jede einzelne Seele, die in das Reich Gottes hineingeboren, in geheimnisvoller Weise auch seine Frucht sein, die Frucht seines Dienstes sein. Und ich werde Worte sprechen, die zuerst aus seinem Herzen entströmt sind. Und er hat recht. Die ersten Missionare in Westafrika, die haben nichts an Ergebnis gesehen dieser Kraft Gottes. Die sind rausgegangen mit dem Sarg als Koffer und haben nach einem halben Jahr, sind ja nach Malaria oder was auch immer, gestorben. Die haben nicht ein, wenn einer sich eine Bekehrung erlebt hat, dann war er riesig erfolgreich. Und heute gibt es Gemeinden in Afrika, von deren Größe wir in Europa nur träumen. In Lagos, die größte Gemeinde Lagos, und das ist nur eine der großen Gemeinden, da ist die Bühne für das Lobpreisteam, hat 5000 Sitzplätze. Ja, das ist bei uns eine Megagemeinde, das ist aber das Lobpreisteam. Und die Kapelle ist 500 Meter lang, das ist ein halber Kilometer Gemeindesaal. Da siehst du den Prediger gar nicht hinten. Wenn du ohne Bildschirm siehst du gar nichts, da siehst du noch nicht mal einen Punkt vorne. Und dann mit afrikanischem Temperament erst recht nicht. Und es ist nur eine von mehreren. Allein die größten drei haben über 160.000 Mitglieder. In einer Stadt. Und wir denken, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir vergessen das Prinzip, dass das Evangelium Gottes Kraft ganz klein anfing. Da waren die ersten, die gesät haben, die haben nichts gesehen. Aber diese Saat ist aufgegangen und diese Saat ist kraftvoll. Halleluja. Und sie wird auch in unserem Land aufgehen. Was wir aber tun müssen, ist diese Saat aussehen. Du musst sie platzieren, du musst sie anbringen und du musst glauben und du darfst glauben, dass es Gottes Kraft ist. Ich war jetzt in Indonesien und Malaysia auf Dienstreise. 10 Tage, habe verschiedene Gemeinden und Schulen besucht. Und ich war in einer Stadt, Medan, Nord-Sumatra. Da hat die Gemeinde von Freitagabend bis Sonntagabend 57 Gottesdienste. Eine Gemeinde. 57 Gottesdienste, da bist du als Pastor platt, da hast du deine Arbeitspensum geleistet nach 3 Tagen, den Rest der Woche kannst du frei machen. Das ist ein islamisches Land, das größte islamische Land der Welt ist Indonesien. Mitten in diesem Land hast du so eine Gemeinde. Ich habe am Freitagabend der erste Gottesdienst ist dann so, immer am Wochenende ist nur, das sind nur die Kleingruppenleiter, die Hauskreisleiter. Und die sind über 2000 Hauskreisleiter, zu denen habe ich dann gesprochen. Alles Menschen, die in der islamischen Welt Jesus kennengelernt haben. Das war eine Atmosphäre, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und am Sonntagabend war ich bei der Taufe dabei. Ihr feiert ja jetzt auch Taufe. Leute, ihr müsstet das mehr feiern. Ich habe ein bisschen das vermisst, dass hier angesagt wurde, wann habt ihr Ostern, habt ihr Taufe. Das müsst ihr feiern. Das ist doch nichts Selbstverständliches. Wenn das antritt, das müsste die Party sein dieser Gemeinde. Yay, los geht's. Weil Menschen neues Leben erleben, weil Menschen in Christus auferstehen zu einem neuen Leben. Das ist Grund zur Freude. Ich saß dann am Taufbecken, das ist euer Taufbecken, gell? Okay, ich saß so am Taufbecken und habe die Taufe beobachtet, weil sonst siehst du das ja nicht. Und ich durfte als Besucher und Prediger durfte ich ganz vorne am Taufbecken sitzen. Mir liefen die Tränen runter, während ich an diesem Taufbecken da saß, weil die haben jeden Monat eine Taufe mit 300 Täuflingen. Im islamischen Land. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Gottes Kraft zur Rettung. Da wurde 1,5 Stunden getauft und das waren 4 Pastoren, die gleichzeitig getauft haben. Und es war top organisiert. So eine Organisation hast du in Europa nicht. Und dann denkst du, wow, und dann träumen wir. Ich habe gesagt, Jesus, solch eine Taufe will ich in Deutschland haben. Und zwar nicht eine. Ich will ganz viele von denen erleben. Schenk uns diese Art von Taufe. Aber jetzt möchte ich euch zurückschauen lassen, ein bisschen wie das anfing. Die ersten Missionare genau in diesem Ort Medan, das ist das Volk der Batak. Die Bataks waren früher Kannibalen. Diese nordsumatrische Volk der Bataks, alle ersten Missionare, das waren holländische Kolonie, Indonesien, waren Norddeutsche oder Holländer, die von der lutherischen Kirche dahin geschickt wurden. Und die ersten Missionare sind alle nach spätestens 3 Monate im Kochtopf gelandet. Das heißt, die wurden alle aufgegessen. Keiner hat überlebt. Das war so krass, dass keiner mehr bereit war, dahin zu gehen. Das kann ich ja nachvollziehen. Die Karriere eines Missionars ist nicht gerade toll. Also Visitenkarte, 3 Monate Dienst und dann Kochtopf. Das ist, also ich wäre da nicht gerne aufgesprungen auf den Zug. Also wenn ich schon Pastor werde, dann will ich schon irgendwie auch ein bisschen was haben davon. Und dann schickt Gott dich in ein Land, wo du nach 3 Monaten gegessen wirst und deine Frau noch mit. Aber die haben das gemacht. Aber tatsächlich, irgendwann wollte keiner mehr gehen. Und dann hat die norddeutsche lutherische Kirche gesucht nach Missionaren. Wo können wir einen finden? Und dann gab es einen jungen Mann, der hieß Nommensen. Ludwig Ingvar Nommensen, einer meiner großen Helden. Dieser junge Mann war als Kind krank und hat gesagt, Herr Jesus, wenn du mich rettest, wenn du mich heilst, dann kannst du mich hinschicken, wo du willst. Gott hat ihn geheilt. Als er dann erwachsen war, kam dieser Aufruf, wir suchen einen Missionar für Nord-Sumatra, für die Bataks. Und dann hat er gesagt, Jesus, wenn keiner bereit ist zu gehen, ich gehe. Und er wusste, was auf ihn wartet. Eigentlich ist die Karriere kurz. Und er ging. Und dann fing die Saat schon aufzugehen. Das, was die Missionare vorher gesät haben, wo kein einziger Batak sich entschieden hat. Alle Missionare sind gestorben und die haben das Evangelium gepredigt, aber keiner hat diese Kraft Gottes war nicht sichtbar gewesen. Ein paar Jahre später kam dieser Nommensen, naja, und wir feiern ihn heute als einen der großen Missionshelden. Warum? Weil Nommensen in jeder Situation, der wurde nach 3 Monaten auch gefesselt, lag in der Hütte bereit als Nachspeise oder sowas. Also das ging ratzfatz, war der in so einer Situation und mehrfach in seiner Jugend. Jedes Mal hat Gott ihn bewahrt. Die anderen hat er nicht bewahrt. Er wurde bewahrt. Und er starb über 80-jährig. Und erst bei seinem Tod gehen von morgens bis abends die Bataks an seinem Sarg vorbei, weil am Ende seines Lebens waren 180.000 Bataks Christen geworden. 180.000, das ist 3-mal der BFP. Und es waren 2000 Gemeinden gegründet in diesem Volk. Es ist die Kraft Gottes. Sie ist aufgegangen. Die ersten Missionare haben sie nicht gesehen. Und Ludwig Ingvar Nommensen durfte ernten. Er durfte ernten das, was andere gesät haben. Und bis heute geht diese Saat auf. Als ich dort in diesem Hauskreisabend mit 2000 Leuten gepredigt habe, dann habe ich gesagt, so liebe Leute, ich wünsche mir, dass ihr jetzt für Deutschland betet, dass ihr Deutschland segnet. Dann ging der Hauptpastor nach vorne und sagt, Gideon heißt er, und hat gesagt, Johannes, wir machen das sehr, sehr gerne. Wir beten sehr gerne für Deutschland. Denn ohne Deutschland gäbe es uns nicht. Ohne Opa Nommensen, so nennen sie den, der ist jetzt 100 Jahre schon tot. Ohne Opa Nommensen wäre das Evangelium nie zu uns gekommen. Und deswegen segnen wir Deutschland sehr, sehr gern. Und die Saat wird aufgehen. Die Saat wird aufgehen. Es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Es ist eine Kraft, die nie, nie, nie nicht wirkt. Und zwar, und jetzt das Schöne, Gottes Kraft zur Rettung. Kraft kann ja auch zerstörerisch sein, aber diese Kraft Gottes hat immer Heilung, hat immer Heil, hat immer gesundmachende Kräfte. Sie macht Menschen gesund, sie rettet. Lieber Mensch, der du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst oder im Internet zuschaust, vielleicht kannst du nicht nachvollziehen, warum ich so fasziniert bin von dieser Botschaft. Aber ich möchte dich einladen, diesen Jesus Christus mal kennenzulernen. Ich möchte dich einladen, einfach mal es zu versuchen mit ihm, zu sagen, Jesus, wenn du wirklich der bist, was die da erzählen oder was der da erzählt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, wenn du wirklich für meine Schuld, und die haben wir alle, wir wissen alle, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, selbst der Gerechteste unter uns weiß, dass wir schuldig geworden sind an anderen Menschen, selbst an den Menschen, die uns am allernächsten sind, schuldig geworden sind an uns selbst und im Endeffekt sind wir schuldig geworden an dem Allerheiligsten, nämlich an Gott selbst, dem Vollkommenen. Und dieser Jesus Christus kam auf diese Welt und nahm all diese Schuld auf sich und starb am Kreuz und sagt, ich trage die Schuld, deine Schuld nehme ich auf mich, ich gebe mein Leben für dich, weil ich dich so sehr liebe. Und alles, was du tun musst, ist, Jesus, wenn das wahr ist, dann sage ich danke. Dann sage ich danke für deine Vergebung. Ich nehme sie an und ich will dir mein Leben anvertrauen. Wenn du das tust, wirst du die Kraft Gottes erleben, von der ich gerade gesprochen habe. Dann wirst du erleben, wie dein Leben verwandelt wird. Wirst du erleben, wie plötzlich Sinn in dein Leben, Perspektive in dein Leben, Hoffnung in dein Leben reinkommt. Wo vorher Hoffnungslosigkeit, die Sonne wird aufgehen. Die Sonne wird aufgehen in deinem Leben. Ich sage nicht, das Leben wird leichter. Ich habe gerade von Leuten gesprochen, die alle im Kochtopf gelandet sind. Vielleicht geht es dir auch mal so. Nee, hoffe ich ja nicht, aber es gibt noch andere Formen zu sterben. Und viele unserer Mitchristen, denen geht es zurzeit so in dieser Welt. Wir schauen zuversichtlich am Fernseher und sehen, wie das anderen Menschen so geht. Die abgeschlachtet werden und so weiter, weil sie diesem Jesus Christus nachfolgen. Und du fragst dich, warum tun die das? Es muss doch einen Grund geben, dass Menschen so einen Horror auf sich nehmen und trotzdem sagen, ich bleibe diesem Jesus Christus treu. Und ich kann dir den Grund sagen, weil sie ihn kennengelernt haben. Und sagen, lieber sterbe ich, als dass ich ihn verlasse. Weil er wirklich die Hoffnung dieser Welt ist. Und Paulus schließt diesen Satz, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Und jetzt kommt noch ein kleiner Nachsatz. Jedem Glaubenden, jeden, der glaubt. Gott ist Gottes Weg zu dieser Kraft, Gottes Methode zu dieser Kraft ist Glauben. Du musst nur glauben. Nun, das deutsche Wort Glauben ist sehr tückisch, weil bei uns Glauben, ich glaube, dass morgen das Wetter schön ist oder sowas, das heißt ja eigentlich, ich weiß es nicht. Glauben heißt nicht wissen. Das ist aber nur in unserem Sprachgebrauch so. Im Hebräischen und im griechischen Sprachgebrauch, in der Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde, wird das Wort Glauben eigentlich mit Vertrauen ausgedrückt. Ich vertraue auf etwas. Und Vertrauen und Treue hängt auch damit zusammen. Treue ist Zuverlässigkeit. Also da ist etwas Zuverlässiges, auf das du dein Vertrauen setzen kannst. Jedem, der auf diese Botschaft vertraut. Und klar, vielleicht bist du hier Christ und sagst, ja, aber genau das ist mein Problem. Meine Kinder glauben nicht. Und weil sie nicht glauben, erleben sie Gottes Kraft nicht. Ja, es ist wahr. Du musst glauben, um Gottes Kraft zu erleben. Du musst dich ihm anvertrauen. Das ist wie mit jeder anderen Beziehung auch. Ich bin glücklich verheiratet, aber wenn ab dem Tag, wo ich meiner Frau kein Vertrauen mehr schenke, das ist der Anfang vom Ende unserer Beziehung. Jede Beziehung basiert auf Vertrauen. Und wenn du mit Gott in Beziehung leben willst, dann musst du ihm Vertrauen schenken, dass er es gut meint mit dir, dass er deinem Leben Hoffnung geben kann, dass das Kreuz, was so paradox ist, tatsächlich die Auferstehungskraft ist. Aber ich möchte einen zweiten Aspekt heute Morgen ganz besonders betonen bei diesem Glauben. Wir erwarten ja, dass derjenige, der Jesus nicht kennt, dass er Glauben ihm schenkt. Aber wie oft haben wir, die wir Jesus erlebt haben, schon aufgehört zu glauben, dass das Evangelium Gottes Kraft ist? Ich predige anderen, heute Morgen predige ich dir und demjenigen, der Jesus noch nicht kennt und sage, glaube ihm, vertraue ihm. Glaube ich persönlich noch, dass diese Botschaft die Gotteskraft ist? Ich kann sie sogar predigen und nicht mehr dran glauben, dass Gottes Kraft dahinter steckt. Das merke ich doch in vielen, vielen Situationen. Ich wünschte mir in jedem Gottesdienst in unseren Gemeinden in Deutschland, dass wir ganz selbstverständlich Menschen einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Und zwar egal, ob die Predigt jetzt evangelistisch war oder nicht, weil die Botschaft des Evangeliums ist Gotteskraft. Aber wir glauben ja oft selbst nicht mehr dran, weil wir mehr an die Methodik glauben als an den Inhalt. Und ich möchte dich einladen, heute neu deine Entscheidung zu treffen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft. Und ich werde auch nicht aufhören damit. Ja, vielleicht sagst du, ich habe bei meinem Ehepartner aufgehört. Ich bete nicht mehr dafür. Ich investiere nicht mehr dafür. Ich habe das 20 Jahre gemacht und es hat nicht geklappt. Ich möchte dir eins zusprechen. Mein Gott, der Jesus Christus heißt, er holt die Starken. Die ganz fetten Bäume, die fällt er. Und die kann er. Immer wenn einer besonders zäh ist, dann sage ich, Jesus, das ist genau dein Kandidat. Den holst du, den Thomas, den Petrus, das waren genau solche Typen, die holt er. Und geb die Hoffnung nicht auf, hör nicht auf zu glauben, das Evangelium ist Gottes Kraft. Bei deinen Kindern, hör nicht auf zu glauben, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. Die Saat, die du als der noch klein war, in Kindergottesdienst vielleicht reingesät wurde, sie wird aufgehen. Sie wird, liebe Kindergottesdienstmitarbeiter, ihr seid die Helden der Gemeinde Jesu, weil ihr in diese kleinen jungen Herzen den Glauben hineinsät und er wird aufgehen. Wer hat sich hier bekehrt, als er noch klein war? Oder wer ist sozusagen mit dem Evangelium vertraut geworden, das erste Mal, als er jung war? Ja, das ist weit über die Hälfte. Ihr seid die besten Evangelisten. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Seht diese Saat. Denkt nicht nur, ach, das war ein unruhiger Kindergottesdienst, das sind alles freche Bengel, ich war auch so einer. Das gehört dazu. Lass sie doch mal ein bisschen toben, aber glaube an die Kraft des Evangeliums. Es ist Gottes Kraft. Und das, was du da sähst, wird aufgehen. Es wird aufgehen. Aber wenn wir nicht mehr glauben, hören wir auf zu handeln. Du hörst auf, das Evangelium weiterzugeben. Du hörst auf, für deinen Nachbar zu beten. Du hörst auf, für deinen Arbeitskollegen zu beten. Du investierst nicht mehr in das Säen, weil du auch nicht mehr an die Ernte glaubst. Es lohnt sich nur zu säen, wenn du an die Ernte glaubst. Wenn du aber nicht an die Ernte glaubst, wirst du auch nicht säen. Das macht kein Landwirt. Kein Bauer geht auf die Saat und sät und denkt, ja, die Ernte, das ist mir egal. Das macht er nicht. Sondern er will ernten. Ich möchte dir heute zusprechen, die Saat wird aufgehen, auch wenn du sie selber nicht aufgehen siehst. Aber sie wird aufgehen. Hör nicht auf zu glauben. Vertraue ihm. Unser Ja auf Gottes Reden, unser Ja auf Gottes Amen. Gott hat Ja gesagt. Gott hat Ja gesagt in Jesus Christus zu dieser Welt. Gott hat es, diese gute Nachricht in Gang gesetzt. Es ist Gottes Handeln. Aber du darfst Amen darauf sagen. Du darfst sagen, ja, ich glaube das. So ist es. Und deswegen gebe ich sie weiter. Ich möchte dich jetzt einladen, mit mir gemeinsam zwei Dinge zu tun. Das erste ist, lass uns mal gemeinsam neu Glauben investieren. Neu Werke des Glaubens angehen. Aus dem Vertrauen heraus, dass er wirklich rettet, dass er das kann und dass er das will. Wir überzeugen doch Gott nicht, etwas zu tun, was so zutiefst seine eigene Leidenschaft ist. Gott will retten. Wir tun manchmal so, als ob wir ihn überreden müssten, das zu tun. Er will, er will, er will, er will, er will. Mit allem, was Gott ist, will er retten. Und ich darf nur sagen, ja, ich will auch. Ich will auch, dass Menschen, super, dass ihr auf die Philippinen fährt. Und dann ist es dein Sohnemann? Hammer, genau so ist es. Und diese Saat wird aufgehen. Und wenn der jetzt auf den Philippinen zurückkommt, das Feuer wird heißer brennen. Und bei seinem Sohn noch mehr. Und die nächste Generation wird noch heißer sein für das Evangelium. Weil diese Kraft Gottes in ihr, weil sie wirksam ist. Sie ist wirksam heute auch. Und ich bete dafür, dass unser Land, und wir handeln dafür, und wir predigen dafür, wir laden ein dafür, wir sprechen im Internet, wir tun alles, weil wir glauben, dass diese Saat auch in Deutschland aufgehen wird. Zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes. Lass uns gemeinsam mal jetzt Glauben investieren. Ich möchte dich einladen, jetzt in das paar Sekunden der Stille, mal in deinem Herzen drei Namen zu finden. Drei Namen zu finden, wo du aufgehört hast zu glauben, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. Und deswegen aufgehört hast zu investieren, aufgehört hast, kreativ das Evangelium weiterzugeben, Liebe zu zeigen, sie einzuladen beim Grillen oder was auch immer. Aber investiere, sehe, damit das Evangelium aufgehen kann. Aber du hast aufgehört zu glauben, und du wirst dich heute Morgen durch das Wort Gottes, das Glauben in deinem Herzen gewachsen. Und es sagt, Jesus, ich will nicht aufhören zu glauben. Ich will dir da neu investieren. Der Max, die wer auch immer sie heißt, und die Erika und so weiter, die werden deine Kinder werden. Ich könnte ja meine drei Namen jetzt sagen, die ich in meinem Herzen habe. Und ich möchte, dass du diese drei Namen jetzt ganz bewusst Gott sagst. Dass du in deinem Herzen dich entscheidest. Jesus, die drei Leute, da will ich neu glauben, dass das Evangelium sie packt.
Halleluja. Herr, wir preisen deinen Namen. Wir danken dir, dass du der Retter der Welt bist. Dass du diese Rettungsbewegung in Gang gesetzt hast. Und dass sie seit 2000 Jahren unaufhaltsam durch diesen Globus, ja, über diesen Globus sich bewegt. Und dass Menschen aus den komischsten und unerträglichsten und schlimmsten Situationen, aber auch aus den bequemsten Situationen des Lebens rausgerettet werden. Und dich kennenlernen. Ich danke dir für all die Länder, wo das Evangelium gerade so viel geerntet werden darf, wo viele Menschen zum Glauben kommen. Aber ich danke dir auch für dein Werk hier in unserem Land. Ich danke dir für all die Saat, die ausgesät wurde. Und wir wollen heute Morgen im Glauben bekennen, wir werden ernten, Herr Jesus. Wir werden ernten, wir werden sehen, wie unsere Ehepartner, wir werden sehen, wie unsere Kinder, wir werden sehen, wie unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen dich kennenlernen. Jesus, und wir wollen das im Glauben aussprechen. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du diesen Glaubensschritt tun möchtest und das gemeinsam mit mir vor Gott bringen willst, dann stell dich einfach mal an dem Ort, wo du bist, auf deine Füße und sagst, ich will neu Glauben investieren. Als Zeichen vor allen Menschen, aber auch als Zeichen vor der unsichtbaren Welt, will ich Glauben neu investieren. Wir wollen unsere Hände erheben und einfach mal zum Himmel schreien und sagen, Jesus, rette diese drei Personen, die ich dir genannt habe. Nenne sie mit Namen, nenne sie dem Himmel und glaube, das Evangelium ist Gottes Kraft. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du der Retter bist und dass alle Namen, die jetzt genannt werden, Herr Jesus, dass die Kraft Gottes sichtbar wird, Herr Jesus. Herr, ich bete, dass du Umstände schenkst, die sie zu dir ziehen. Ich bete, dass du Gnade schenkst, Herr Jesus, dass das Übernatürliche sichtbar wird, Herr. Ich bete, dass du Weisheit schenkst, Kreativität, Herr Jesus, eine Ausdauer schenkst, auch dieses Evangelium weiterzugeben, im Namen Jesus, Herr. Herr Jesus, und danke, dass du in dieser Gemeinde das, was gerade vorhin auch prophetisch weitergegeben wurde, dass der Geist Gottes neu ausgegossen wird in einem nie bekannten Maß, Herr, dass es vor allen Dingen darin wirksam wird, dass Menschen gerettet werden, Herr Jesus. Dass Menschen gerettet werden, im Namen Jesus. Und das beten wir und bekennen wir und Gottes Volk sage Amen dazu. Amen, Amen, Amen. Und dann möchte ich noch die zweite Frage stellen. Und das ist die beste von allen. Das ist deine Chance heute, ob du jetzt im Internet zuschaust oder hier in diesem Gottesdienst bist. Ich möchte dich einladen, Jesus kennenzulernen. Wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, ist es deine Gelegenheit. Und wir würden gerne mit dir beten. Ein kurzes Gebet sprechen, aber das geht gar nicht darum, dass wir mit dir beten. Es geht darum, dass du ihn kennenlernst. Das kannst du sogar an dem Platz oder zu Hause am Sofa oder wo auch immer. Wichtig ist, dass du ihn ansprichst. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe schon viel von ihm gehört, ich bin schon mehrmals hier gewesen, aber ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich möchte ihn kennenlernen, dann darfst du jetzt dich mal kurz melden. Ich möchte dich einfach mal mit Mut, deinen Mut herausfordern. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte Jesus heute kennenlernen? Gibt es hier jemanden in diesem Raum, der sagt, ich möchte Jesus kennenlernen? Sei mutig. Gibt es hier jemand? Wunderbar, Halleluja, preis dem Herrn. Ist da noch jemand da? Noch jemand, Halleluja. Noch jemand da? Es ist deine Chance. Es ist dein Tag ist heute da, Jesus kennenzulernen. Also ich gratuliere euch zwei, die ihr euch gemeldet habt. Ihr seid coole Typen. Also egal wie alt ihr seid coole Typen. Das ist für mich wirklich cool, in einer großen Gruppe zu sagen, ich stehe dazu. Das ist ein guter Start. Du hast eine gute Entscheidung getroffen und ich möchte jetzt mit dir beten. Und wenn du hier bist in diesem Raum oder am Internet zuschaust, kannst du dieses Gebet auch mitsprechen, auch wenn du dich nicht gemeldet hast. Sprich einfach das Gebet nach, was ich jetzt spreche. Jesus Christus, danke, dass du die Hoffnung der Welt bist. Danke, dass du meine Hoffnung geworden bist. Dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Bitte vergib du mir. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Ich will dir Glauben schenken. Danke, dass du mich jetzt als dein Kind annimmst. Danke für deine Erlösung. Danke, dass du mich lieb hast. Und hilf mir, dir nachzufolgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet von Herzen gesprochen hast, sagt die Bibel, kommt der Geist Gottes in unser Herz, in unser Innerstes, das bedeutet es, und du wirst ein Kind Gottes. Das heißt, du bist in Beziehung gesetzt mit ihm. Und du darfst jetzt mit ihm leben. Du darfst ihm das, was dich beschäftigt. Da brauchst du keine frommen Floskeln, einfach das, was dich bewegt. Deine Sorgen, deine Ängste, deine Freuden einfach mit ihm teilen. Aber ich möchte dich auch einladen, mit anderen Christen, die Jesus nachfolgen, die ihn lieben, gemeinsam das zu tun. Komm regelmäßig in einen Gottesdienst, am besten am gleichen Ort, weil da entstehen Beziehungen besser, als wenn man immer überall ist. Deswegen ist es gut, wenn du in eine Gemeinde kommst und feier diesen Jesus. Genieße ihn. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Gottes Segen wünsche ich dir. Amen.